Im Verbrennerbereich sind die Fahrzeuge gerade aus den deutschen Konzernen immer noch sehr, sehr beliebt. Japan hat eigentlich das ganze Thema E-Mobilität, ich würde mal sagen, eher verschlafen als die Deutschen, denen man es ganz gerne vorwirft. Aktuell stehen eigentlich die Deutschen weltweit noch besser da als viele andere.
China ist der weltweit führende Produzent von E-Autos.
Die Chinesen sind eigentlich die weltbesten Early Adopters. Hier ist dann tatsächlich doch Vorteil China, dass sie eben hier sehr früh darin eben auch investiert haben. Das war nicht nur quasi, bitte baut hier ein Auto mit einem E-Antrieb, sondern es war eben auch eine Entwicklung innerhalb der Batterieentwicklung, die eben nun schon seit über 20 Jahren läuft und auch wieder subventioniert wird.
Marken wie BMW, Mercedes, das waren einmal Statussymbole in China, sind sie es noch? Am Automarkt knirscht es. Die deutsche, einst so stolze Autoindustrie hat mit Problemen zu kämpfen. Eine strukturelle Krise, sagen viele. China ist der große Konkurrent. Dazu kommt die Politik in Europa mit einer nicht unbedingt klaren Linie. Ein Verbrenner aus in Europa ab 2035, dann das Verbrenner aus aufgeweicht. E-Autos, ja, aber China beherrscht inzwischen den E-Automarkt weltweit. China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ist selbst ein gigantischer Markt. Hat die europäische Autoindustrie eine Chance? Zu Gast heute ist eine Expertin, die beide Welten kennt wie keine andere. Sie hat in China studiert, hat lange Jahre dort in der Autoindustrie gearbeitet, in China für VW, BMW und Jaguar Land Rover, hat eine eigene Firma in China aufgebaut. Sie ist jetzt im Consultancy-Business Automobilexpertin am Forschungsinstitut Center Automotive Research in Duisburg. Wer wäre besser geeignet, die Bedingungen in Deutschland und in China zu analysieren? Herzlich willkommen, Beatrix Keim.
Hallo, liebe Hannelore, vielen Dank für die Einladung.
Über China reden wir ein bisschen später, beginnen wir mit Deutschland. Die Autoindustrie ist unglaublich wichtig für Deutschland, sie ist eine Schlüsselindustrie, ist exportabhängig. Wo sind denn da die großen Herausforderungen im Moment?
Momentan vor allen Dingen natürlich im Kostendruck insgesamt. Man schaut nur auf die Energiepreise, die natürlich auch in die Produktion einfließen. Es ist natürlich dann aber auch der ganze Bereich Arbeitskosten. Gerade Deutschland als Hochlohnland mit hohen Lohnnebenkosten extrem gebeutelt hier. Darum ja auch Stellenabbau. Rechts, links, überall, auch im Supplier-Bereich, im Zuliefererbereich. Es ist aber auch quasi die Transformation von einem etablierten Verbrennerfahrzeug, 140 Jahre alt, hin zu einer alternativen Mobilität, vorangestellt natürlich mit E-Fahrzeugen, die in den großen Automärkten Europas, insbesondere Deutschland, noch nicht so wirklich greift beim Kunden.
Konkurrenz aus China?
Definitiv insgesamt ja, von der Entwicklung her weniger im europäischen Bereich. Hier sind eindeutig die deutschen Hersteller oder die deutschen Konzerne natürlich mit den angelegten Marken absolut in Führung. Hier sind die chinesischen Hersteller noch nicht so gut vertreten, übrigens auch in Österreich noch nicht so sehr. Aber insgesamt natürlich haben sie sehr viel vorgelegt mithilfe des Staates. Ich denke, dazu kommen wir auch gleich noch.
Wenn wir über die Autoindustrie in Deutschland sprechen, sind die Margen, die Autoindustrie hat, groß genug, um wirklich in die Zukunft investieren zu können?
Darum geht es eben, wenn man sich jetzt immer die Jahrespressekonferenzen angeschaut hat, wo natürlich bis auf BMW die meisten mit sehr großen Einbrüchen zu kämpfen hatten, dann ist das natürlich schon ein Warnzeichen. Nichtsdestotrotz in den Finanzbuchhaltungen wird natürlich hier schon einiges eingearbeitet, was man denn braucht, um eben Investitionen für die nächsten 5 bis 10 Jahre, das ist so ein gängiger Planungshorizont in diesen Konzernen, dann auch aufgestellt zu sein. Und das wird hier mit reingerechnet und somit ist natürlich dann auf der einen Seite sind die Investitionen schon quasi, ich möchte nicht sagen rückgestellt, weil das ein anderer Begriff ist, aber sie sind eingerechnet, aber das bedeutet natürlich dann mit den Umsatzeinbrüchen beziehungsweise eher Absatzeinbrüchen, dass hier dann die Margen, die Profite einbrechen. Allerdings, wie gesagt, hier ist immer noch einiges, was aufzuholen ist an Entwicklung und an Produktionsumstrukturierung, aber es geht voran.
Am chinesischen Markt sind ja die europäischen Autos nicht mehr so beliebt, wie sie einmal waren. Was macht denn da auch Deutschland, die deutsche Autoindustrie, falsch?
Ein bisschen anders muss man daran herangehen. Ich sehe es etwas anders. Also im Verbrennerbereich sind die Fahrzeuge gerade aus den deutschen Konzernen immer noch sehr, sehr beliebt. Volkswagen ist hier immer noch in den Top 3. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, welchen Monat man sich gerade anschaut. Zu 2025, das Gesamtjahr zum Ende, war Volkswagen hier tatsächlich noch führend im Verbrennerbereich. Also sie sind durchaus noch beliebt, die Fahrzeuge, auch von den Premium-Herstellern. Es ist natürlich eher das Manko im batterieelektrischen Bereich. Was ist das? Die Batterietechnologie, nun, man arbeitet hier natürlich auch gemeinsam mit den chinesischen Batterieherstellern, mit CATL, mit Gotion und so weiter. Aber es ist dann eben der Ansatz, zum einen vielleicht das Design, aber insbesondere die Digitalität. Nicht Digitalisierung, sondern die Digitalität ist in China eine andere. Die Kunden sind 15 bis 20 Jahre jünger. Mhm. Sie sind extrem digital. Ich sage immer gerne, die Chinesen sind eigentlich die weltbesten Early Adopters. Und hier hat man tatsächlich diesen Vorrang an Bequemlichkeit im Auto, an einer sehr schnellen Verbindungskonnektivität unterschätzt.
Ein völlig anderes Herangehen ans Auto. Das Auto ist nicht das Fortbewegungsmittel, das es für uns ist, das hat andere Bedeutung in China offenbar.
Es ist durchaus auch ein Fortbewegungsmittel, aber es ist tatsächlich, man kennt den Begriff the third space, also der dritte Platz. Das erste ist die Wohnung, das zweite ist der Arbeitsplatz und der dritte Platz ist nun mal gerade das Auto. Und insbesondere in China, in den Großstädten, ist man oft sehr lange in den Fahrzeugen. Also möchte man hier etwas anderes auch tun. Und das hat sich hier eben fortgebildet, einfach auf sein Mobiltelefon zu schauen, irgendwelche Serien zu schauen, das oder Spiele zu spielen. Das wird hier eben sehr, sehr gerne genommen. Und natürlich insgesamt. Also einfach connect zu sein, online bestellen zu können, sich einen Kaffee zu bestellen, der dann da zu Hause ankommt, wenn man auch zu Hause ankommt. An solche Dinge denken wir überhaupt nicht.
Das Auto als Spielplatz?
Ja, definitiv. Also man hatte auch schon früher in der Verbrennerzeit, waren eigentlich insbesondere die japanischen Fabrikate dafür bekannt, richtige Tannenbäume an Funktionalitäten anzubieten. Also da leuchtete viele, viele Knöpfchen und so weiter. Ob man die alle genutzt hat, andere Frage. Aber es wird eben gerne gespielt, es wird gerne ausprobiert.
Und Arbeitsplatz vielleicht auch, wenn man lange im Stau steht, was in China durchaus oft der Fall ist.
Ja, genau. Dann eben wird hier nochmal dann geschaut mit dem Mobiltelefon, mit dem Smartpad, was kann man machen. Gut, macht man hier auch, aber in China wird natürlich auch sehr viel quasi auf der Rückbank gesessen. Nicht nur quasi im eigenen Fahrzeug, sondern auch in diesen, bei uns ist es ein Uber oder ein Taxi, in China ist es ein Didi. Das wird ganz normal genutzt, sitzt man eben hinten drin und arbeitet eben alle Fragen ab. In China wird eben, sagen wir mal, weniger direkt gesprochen als über WeChat oder über die Online-Kanäle.
Stellen sich deutsche Autoproduzenten darauf ein, dass dieser Markt ganz anders funktioniert ist und stellen Sie sich genug darauf ein?
Das genug, das muss man jetzt schauen. Also gerade in den letzten, jetzt dieses Jahr 2026, kommen jetzt eben die neuen Modelle. Gerade eben von den deutschen Herstellern werden jetzt zur Beijing Motor Show eingeführt im April beziehungsweise schon zum, sagen wir mal, zweiten Halbjahr 2025. Das ist jetzt dann die Frage, wie sehr sie auch eben angenommen werden. Allerdings dieses In China, For China, wie es zum Beispiel der Volkswagen-Konzern propagiert hat, das wird natürlich auch von den anderen gemacht. Das geht tatsächlich voran, weil man es dann doch verstanden hat, dass der Markt hier anders funktioniert. Man hat dann Kooperationen mit chinesischen entsprechenden Herstellern, um eben tatsächlich konkret regional zu forschen und zu entwickeln.
Sind diese Kooperationen mit chinesischen Herstellern ein absolutes Muss oder können Autokonzerne auch alleine dort am Markt
Sie können es auf jeden Fall, aber es ist einfach opportun, jetzt hier zum Beispiel mit chinesischen Herstellern, die im Bereich automatisiertes Fahren beziehungsweise auch in den typischen Assistenzsystem, ADAS-Funktionen hier unterstützen, weil sie eben im chinesischen Universum sind. Man muss dafür auch nicht vergessen, dass in China das Internet ein anderes ist. Es gibt kein Google. Es gibt eben die chinesische Firewall, analog zum chinesischen Mauer. Und hier ist das ganze Internetgeschehen ist ein komplett anderes. Auch die Clouds zum Beispiel sind die Huawei Cloud, die Alibaba Cloud, das sind andere Clouds. Da ist die AWS zum Beispiel gar nicht so sehr vertreten oder auch akzeptiert.
Was sind denn die größten Vorteile der chinesischen Hersteller gegenüber europäischen Herstellern?
Nun, zum einen ist es natürlich, sagen wir mal, bis Anfang März diesen Jahres, dass der chinesische Staat hier ganz eindeutig der Treiber war dieser ganzen Umstrukturierung, dass der chinesische Staat schon ungefähr in den Jahr, sagen wir mal, Mitte der 2000er, also frühen 2000er Jahre, in 2004 in einer der Automotive Policies war es schon gestanden, dann nochmal nachgebessert in 2009, dass hier eben der Bereich der New Energy Vehicles, also alternative Mobilität, die nicht im Verbrennermodus arbeitet, voranzutreiben ist. Man hat dann auf der einen Seite den alten Staatsbetrieben, FAW, SAIC, Beijing Automotive, Vorgaben gegeben, aber dann eben auch quasi diesen Wust an NEV-Startups unterstützt mit vielen Geldern in allen möglichen Varianten. Und das ist einer der größten Treiber.
Und wenn du sagst März, dann meinst du den neuen Fünfjahresplan. Was hat sich damit geändert?
Nun, die Automobilindustrie wird eigentlich nicht mehr wirklich genannt als eine der Schlüsselpiller, Key Industries, wie man es früher dann immer auch hatte, beziehungsweise es gibt eben neue Industrien. Die Automobilindustrie war tatsächlich, ich würde mal sagen, in den letzten fünf Turnus-Vorgaben, also quasi ungefähr seit dem 10. Fünfjahresplan, war sie eine der Schlüsselindustrien, strategische Industrie. Es gab so drei verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen. Aber das ist jetzt nicht mehr da. Automotive wird nur noch in gewissen ein, zwei Bereichen genannt, also mehr im Bereich des intelligenten Fahrens, automatisiertes Fahren, autonomes Fahren dann in Level 4, 5. Und es sind eben andere Bereiche. Das bedeutet, die Gelder werden hier jetzt nicht mehr so stark fließen, beziehungsweise nach und nach zurückgefahren werden. Das geht natürlich nicht über Nacht, aber das wird eben ganz eindeutige Einschnitte nach sich ziehen im Bereich des Angebots.
Was bedeutet das denn für europäische Produzenten? Ich denke jetzt an Subventionen, die bisher den Automarkt in China stark unterstützt haben, stark unterstützen und damit auch ein Wettbewerbsnachteil für die europäische Konkurrenz waren im Prinzip. Nein, ist es nicht so?
Sagen wir mal so, die Gelder, die direkt an die Unternehmen flossen, ja, da war natürlich vorwiegend das Ziel, die chinesischen Unternehmungen zu unterstützen. Inwieweit dann zum Beispiel bei den Privatkäufern als Förderung, hat man ja hier in Österreich auch oder ist jetzt eingestellt worden, in Deutschland haben wir sie jetzt wieder, die E-Auto-Förderung für den Privatkäufer, das gibt es auch in China. Und da war überhaupt keine Begrenzung, ob das jetzt ein inländisches produziertes Fahrzeug ist oder ein ausländisch exportiertes oder ein Joint-Venture-Fahrzeug. Da gab es keine Begrenzung. Also diese Möglichkeiten standen hier immer noch offen. Aber es geht natürlich auch um die weiteren Zuwendungen insgesamt und auch das Bevorzugen in Bereichen zum Beispiel des staatlichen Einkaufs für die Provinzen, für die Zentralregierung, dass hier natürlich schon seit ungefähr 10 Jahren eine Vorgabe bestand. Das hat angefangen ungefähr 2012, dass mindestens 30% des Staatseinkaufs und Fahrzeugen müssen indigenous Fahrzeuge, also rein chinesische Marken sein. Und das hat sich natürlich weiter ausgebildet. Irgendwann kam auch das Militär mit dabei. Und das sind natürlich dann gewisse Nachteile. Aber was sind die Vorteile jetzt für die Ausländer? Es gibt noch ein Papier. Es gibt immer viele Papiere in China. Mhm. Man muss eben sehr, sehr stark, und das muss ich sagen, haben eigentlich die Ausländer alle, nicht nur die Deutschen, sehr, sehr vernachlässigt. Nicht nur den 15. Fünfjahresplan, auch die Policies, Richtlinien, Vorgaben, Standards beachten.
Und hier genau ist, lesen.
Genau lesen, sehr, sehr genau lesen. Auch das, was zwischen den Zeilen steht oder gar nicht drin steht, das sind eben sehr, sehr wichtige Bereiche. Es gab nachfolgend zu insbesondere einem großen Unfall im Bereich des autonomen Fahrens oder eigentlich automatisiertes Fahren, aber das war quasi nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, gab es Ende April letzten Jahres eine Vorgabe für mehr Qualität und Standardisierung im Bereich von Entwicklung, Hard- und Software im Automotive-Bereich. Und das ist natürlich extrem der Vorteil der Ausländer, die hier mit ihren Joint Ventures natürlich weitaus mehr bekannt sind, Vertrauen generiert haben, dass sie eben qualitativ hochwertig und insbesondere sehr sicher entwickeln. Dass eben nicht, bei 50% des Testens reicht es. Nein, es sind halt 120%, was uns teilweise auch langsamer macht. Aber das ist etwas, was ich so die Bremse für China Speed nenne, dass man eben hier auch im chinesischen Herstellungsbereich nochmal schauen muss, wie kann ich die Autos sicherer produzieren, auch in der Kommunikation wurde gesagt, es darf nicht mehr einfach nur etwas in ein smartes Fahrzeug genannt werden. Es muss sehr deutlich sein, was kann das Fahrzeug und was kann es nicht. Es wurde oft verwechselt, automatisiertes Fahren mit autonomen Fahren. Und somit haben sich zum Beispiel diese großen Unfälle ereignet.
Eine kleine Zwischenfrage. Marken wie BMW, Mercedes, das waren einmal Statussymbole in China. Sind sie es noch?
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten würden sie auch zum Beispiel Audi nicht, wenn man sich den Markt von 2025 anschaut, alle über 500.000 Fahrzeuge absetzen im Verbrennerbereich. BMW hat es geschafft, auch 20% seines eigenen Absatzes in China im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge zu generieren. Generell sind aber die Deutschen hier sehr, sehr im Hintertreffen, was batterieelektrische Fahrzeuge am Markt angehen. Nichtsdestotrotz, sie werden durchaus noch als Premium gesehen.
Über E-Autos noch später. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu den in China gebauten chinesischen Fahrzeugen. Welche Chance haben die denn am europäischen Markt?
Sie werden irgendwann eine gute Chance haben. Also die Marktanteile werden hier steigen auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, in den nächsten Jahr 5, in 10 Jahren sollten sie auf jeden Fall schon bei ungefähr 15-20% sein. Aktuell sieht das noch nicht so wirklich gut aus. Es gab letztens gerade eine Umfrage, welche Marken bekannt sind. Aber die Frage ist, bei einer Markenbekanntheitsfrage gibt es gestützte Fragen und ungestützte Fragen. Ungestützt bedeutet, man fragt jemanden, welche chinesischen Marken kennst du? Da kam nicht wirklich viel. Da kam vielleicht mal noch BYD, weil man eben hier doch etwas in der Presse viel dazu gelesen hat oder im Fernsehen gesehen hat. Aber wenn es gestützt ist, also man hat eine Liste, kennst du die, dann kommt es schon mal eher. Ja. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, zum Beispiel in Deutschland zu 2025 hatten die Chinesischen gerade mal einen Anteil von 2,2%. In Österreich ein bisschen höher. Jetzt steigt es gerade auch ein bisschen an, denn die Netzwerke, das Händlernetz, das Vertriebsnetz, das Servicenetz für Aftersale, für den Kundendienst, wird jetzt doch langsam hochgefahren, ist aber immer noch nicht schnell genug. Die Fahrzeuge, ja, es ist natürlich auch der Nimbus. Ist es das Made in China oder ist es ein chinesisches Fahrzeug? Kenne ich das? Diese Bekanntheit ist das eine, das Image ist das nächste und daran muss noch sehr viel gearbeitet werden.
Jetzt sind wir in einer Welt, die im Umbruch ist, mit sehr vielen Problemen, mit Krisen, weltweit Kriege, die auch die Märkte beeinflussen, die Märkte sehr stark beeinflussen. Wie weit beeinflusst denn der Iran-Krieg bereits jetzt die Autoindustrie? Ich denke da an Lieferketten.
Momentan, da es dann doch nur 5 Wochen sind, geht es noch einigermaßen und die Lieferketten müssen meines Wissens nach nicht durch die Straße von Hormuz, sondern das ist dann der Suezkanal. Das hatten wir ja schon während der Pandemiezeit, wo das eine Schiff quer stand. Momentan geht es eigentlich auch momentan. Die Chipkrise ist erstmal, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit beigelegt. Sie ist nicht wirklich beigelegt, aber in der Öffentlichkeit, also da geht es momentan. Es ist natürlich die Preise für Tanken. Österreich weiß ich jetzt leider nicht genau, aber es wird auch nicht gerade
teuer. Ja.
Genau, in Deutschland eben sehr, sehr teuer. Man schaut eben, dass man momentan nicht so viel und nicht so schnell fährt. Aber was natürlich interessant ist, die Nachfrage nach gebrauchten E-Autos steigt. Also das bedeutet, dass die Menschen gerade anfangen zu überlegen, wie sieht das denn jetzt aus, der Preis von Kilowattstunden tanken gegen Liter tanken, wie sieht das aus? Und da die E-Fahrzeugpreise gerade in Deutschland aufgrund der E-Förderung, die keine Gebrauchtwagen inkludiert, die Gebrauchtwagen-Restwerte sinken lässt, kann das Ganze sehr interessant werden. Auch die E-Auto-Förderung in Deutschland kann auch dazu führen, dass einige Fahrzeuge, ja zum Beispiel, ich glaube, man konnte ein Dacia plus eine Förderung von Renault Dacia selbst für ungefähr Neuwagen 7.500 € kaufen, inklusive der Förderung, wenn man gewisse Punkte erfüllte. Also es nähert sich an.
Bevor wir über die Probleme der E-Autos reden, vielleicht noch eine Frage zum Iran-Krieg, der ja die Golfstaaten sehr, sehr stark betrifft. Diese Länder sind für Luxusautos bekannt. Wird das den Markt dämpfen? Dämpft das den Markt jetzt schon? Merkt man das schon?
Nein, momentan merkt man das noch nicht, weil die Fahrzeuge, also der Der Orderprozess, entweder sind die Fahrzeuge ja schon im Land, stehen auf Lager, oder aber wenn sie jetzt geordert werden, dann wird es heißen, ja gut, da kann momentan dann wahrscheinlich können die Schiffe nicht hin. Es ist auch bekannt zum Beispiel, dass eine Ladung mit den Luxusfahrzeugen aus Stuttgart-Zuffenhausen, dass die gerade zwischengelandet sind auf einer Insel und dazwischen geparkt werden, damit das Schiff irgendwo wieder weiter kann. Und das kostet natürlich dann zusätzlich Geld, was dem Besteller, dem Importeur wahrscheinlich hier keiner bezahlt. Aber momentan hält es sich noch in Grenzen.
Wie wirken sich die amerikanischen Zölle, die Zölle von Donald Trump aus? Einerseits auf die Autoindustrie oder die Verkäufe in den Vereinigten Staaten und andererseits auf die Zulieferindustrie.
Nun, auf der einen Seite kommt es dann immer darauf an, was wird denn schon in den Staaten produziert. Alle drei großen deutschen Konzerne haben tatsächlich Fabriken in den USA selbst. Sie haben dann auch Fabriken in Mexiko. Dann kommt es wirklich auf die Zusammensetzung der Materialien an, ob sie dann quasi die 27,5% zahlen müssen oder das Freihandelsabkommen USMCA greift. Das ist wirklich ein Rechenspiel teilweise. Sie haben sich natürlich im letzten Jahr erstmal ausgewirkt. Das war für den VW-Konzern, glaube ich, an die 5 Milliarden Euro. Nicht nur die Zölle dann für USA, aber auch zum Beispiel die Strafzölle für Importe aus China nach Europa. Also das haben die Konzerne, auch BMW, auch Mercedes, haben quasi diese Zölle erstmal quasi absorbiert, selbst bezahlt, haben sie nicht an den Kunden weitergegeben. Man hatte natürlich schon in Voraussicht, weil Mr. Trump hatte ja schon angekündigt, dass etwas kommen würde, hatte man mehr Fahrzeuge in den Markt gebracht, dass man das eben auch ein bisschen abpuffern konnte. Dann gab es quasi die Strafzölle on top von den eigentlich 2%, beziehungsweise für die Light Trucks, also SUVs, 25%, gab die Strafzölle obendrauf. Die wurden dann wieder teilweise zurückgedreht. Man bekommt das Geld wieder zurück. Momentan es balanciert sich gerade so ein bisschen ein. Man hat jetzt gerade gehört, dass Volkswagen zum Beispiel den ID4 nicht mehr weiter produziert in USA. Das hat aber weniger was mit den Zöllen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Herr Trump ein Klimaleugner ist.
Wie sieht es aus mit der Zulieferindustrie? Da ist ja auch Österreich sehr stark betroffen.
Ja, hier ist es natürlich der Zug von Herrn Trump, dass quasi alles mehr lokal in den USA selbst produziert werden sollte, ist natürlich dann auf der einen Seite ein guter Ruf für die Zulieferer. Denn es ist ja nicht nur damit getan, dass man ein Werk baut, dass der Hersteller ein Werk baut, sondern er muss ja die ganze Lieferkette mit dabei haben, die ja auch mit Zöllen belegt ist. Also alles vor Ort, und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also wird quasi mit allen Zulieferern, die mit den Herstellern zu tun haben, und das sind ja nicht nur quasi die Deutschen, sie arbeiten ja auch für Stellantis, denen ja auch Jeep und Dodge gehört und Ram. Sie arbeiten auch mit den Japanern und Koreanern, denn die Zulieferer sind ja weitaus internationaler und müssen dann eben schauen, was hier passiert. Also auch hier, denke ich mal, wird man nur über die nächsten paar Jahre merken, was quasi aus der österreichischen Produktion abfließt und dann Arbeitsplätze eventuell kostet oder aber dann in Amerika aufbaut und vielleicht dann einige Menschen mitgezogen werden nach Amerika, denn Amerika ist eigentlich in einer fast Vollbeschäftigung. Und es wird dann auch zu teuer. Und das ist dann auch hier wieder, der Controller ist gerade derjenige, der entscheidet, was man tut. Aber es ist natürlich dann wirklich eine Frage der Volumina. Was wird in einer amerikanischen Produktion gebraucht? Aktuell sind diese Entscheidungen immer noch nicht gefallen seitens der Hersteller, was wirklich zu machen ist. Ich hatte gerade gestern auch gelesen, dass zum Beispiel Nissan, die sehr viel in Amerika absetzen. Ein Drittel wird in Mexiko produziert, wahrscheinlich ungefähr ein Drittel aus Japan importiert. Und die Frage ist dann, und Sie haben gesagt, Sie können einfach nicht diese Preise halten, für die Nissan dann eben auch bekannt ist als Mittelklassefahrzeug. Es ist also, wie gesagt, es ist eine Frage des Controllers. Was macht Sinn, in Amerika zu produzieren oder dann eben die Zölle in Kauf zu nehmen? Ich glaube, die Japaner haben zum Beispiel einen Zoll von 10%, Importzoll nach Amerika hinein vereinbart aus Japan. Die Deutsche oder die EU hat die 15%. Es ist jetzt wirklich ein Rechenbeispiel.
Reden wir ein bisschen über die Politik in Europa. Welche Rolle spielt die Politik in Europa? Ich denke jetzt an das Verbrenner aus 2035. Das Verbrenner aus ist inzwischen wieder aufgeweicht. Was heißt denn das für die Autoindustrie?
Aufgeweicht. Aufgeweicht ist so eine Sache. Also ich glaube, manchmal muss man erst mal festlegen, was war eigentlich das Verbrenner aus oder was ist es? Es bedeutet eben im Sinne des Klimaschutzes, dass man eben keinen CO2-Ausstoß mehr hat aus den Fahrzeugen heraus. Darum eben ein Verbrenner aus, nicht für die Fahrzeuge, die auf der Straße sind, sondern eben für neu zugelassene Fahrzeuge. Das ist das eine. Dass eben hier keine neu zugelassenen Verbrennerfahrzeuge mehr eigentlich auf die Straße sollten. Jetzt wurde es etwas aufgeweicht auf 90%. Also das bedeutet ja nicht, dass 90% batterieelektrische Fahrzeuge sind oder Plug-in-Hybrids, sondern 90% weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu, ich glaube, es war das 2019 oder 2009. Und dann sind es die restlichen 10%, sollten dann mit 5% synthetischen Kraftstoffen dann quasi absorbiert werden und 5% zum Beispiel aus der Nutzung von Wasserstoff erstellt, also Stahl mit Wasserstoffenergie hergestellt, also nicht mehr auch mit einer CO2-belasteten Energiequelle. Die Sache ist, dass das alles dann zulasten eigentlich der Hersteller geht. Mhm. Also wenn sie dann diese Werte überschreiten, müssen die Hersteller bezahlen. Das bedeutet dann wieder, die Fahrzeuge werden teurer. Auch zum Beispiel für die Herstellung von Wasserstoff muss man ja auch noch quasi Energie aufwenden. Und von synthetischen Kraftstoffen möchte ich erst gar nicht anfangen, weil eigentlich ist deren Produktion aktuell oder auch prognostiziert für diesen Zeitraum für den Automotive-Bereich viel zu teuer. Man kann es für Flugzeuge nehmen, also die nicht in den E-Strom hinein arbeiten können oder mit E-Strom arbeiten können, wie eben Schiffe über den Atlantik oder über größere Strecken oder eben über die Flugzeuge. Da machen E-Fuels zum Beispiel Sinn, aber bei Autos eigentlich nicht wirklich. So, und die Frage ist, bis 2035 ist eigentlich noch relativ lange Zeit, wenn ich gerade sehe, dass der Zuwachs von batterieelektrischen Fahrzeugen, insbesondere batterieelektrischen Fahrzeugen, doch langsam aber sicher sehr, sehr stark zunimmt, sage ich mir, ist das wahrscheinlich bis 2035 kein Thema mehr. Ich hoffe es zumindest.
Also vielleicht doch die richtige Entscheidung?
Wahrscheinlich.
Diese Aufweichung, wie immer wir es nennen.
Ja, ich glaube, es ist eben es ging natürlich auch, im Endeffekt geht es darum, dass die Kunden in Europa diese Transformation, diesen Umschwung, dieses Umladen im Kopf, nenne ich es gerne, nicht wirklich bewerkstelligt haben. Man hängt nun mal sehr am Verbrenner. Man weiß haargenau, wie es funktioniert. Ein E-Auto aktuell wird noch als unbequem gesehen. Meistens von den Menschen, die noch nie in einem E-Auto gesessen haben, beziehungsweise es länger gefahren haben. Und dann wissen, wie man damit umgeht. Und gar nicht mal so sehr jetzt mit einer Photovoltaikanlage selbst auf dem Dach oder an der Arbeitsstelle, sondern wirklich irgendwo hinfahren zu laden. Es gibt hier weitaus mehr Möglichkeiten und ich denke, es ist viel an Kommunikation, die hier noch fehlt und Überzeugungskraft, die gemacht wird und darum hat man es gemacht, weil natürlich eben hier viele Arbeitsstellen wegfielen, da eben diese Investitionen in E-Mobilität sich nicht wirklich dann auch rentiert haben und man sowieso eigentlich seit 15 Jahren schon eine Restrukturierung vornehmen sollten.
Als Fahrerin eines E-Autos komme ich aber doch mit einer Frage. Die Infrastruktur gerade in Städten wie Wien, wo ich keinen eigenen Anschluss habe, wo ich nicht in einem Unternehmen arbeite, das mir Ladestationen anbietet, es wird immer schwieriger. Ich habe das Auto jetzt seit einem halben Jahr und ich sehe nur besetzte Stationen, besetzte Ladestationen. Ich habe das Glück, ich habe es in einer Garage drinnen, wo ich eine Ladestation habe. Aber ich sehe schon, dass es sehr schwierig ist, diese Autos zu laden und bin mir nicht sicher, ob die Investitionen in Infrastruktur nicht der ganzen Sache nachhinken.
In Österreich weiß ich es leider nicht, wie es ist. Ich weiß nur, dass eigentlich gerechnet vom Volumen der Infrastruktur im Vergleich zu der Anzahl von E-Fahrzeugen jetzt die öffentliche Infrastruktur eigentlich sogar von der Dichte her besser ist als die in Deutschland. Aha. Also mit dem Stand Mitte 25 gab es etwas über 81.000 Ladepunkte in Österreich. Das im Vergleich zu 290.000 E-Fahrzeugen ist man bei ungefähr 8 Fahrzeugen pro Ladepunkt. Das ist dann ungefähr das, dass es immer besetzt ist. In Deutschland ist man bei 11 Fahrzeugen pro Ladepunkt, obwohl wir mehr Ladepunkte haben und mehr E-Autos. Es ist natürlich immer eine Frage, wo wird es ausgebaut? In Deutschland zum Beispiel gibt es eben den Masterplan Ladeinfrastruktur. Auch gerade vor 2 oder 3 Wochen wurde auch noch mal hier nachgelegt, dass hier ganz massiv nachgebessert wird, dass man eben zum Beispiel gerade in den Innenstädten etwas Neues finden muss, um eben, man fördert ja gerade den Privathaushalt der etwas geringeren Einkommen in Deutschland. Und die leben ja nicht unbedingt immer in einem Eigenheim. Also man muss hier einiges tun, Baulücken zum Beispiel damit füllen. Oder die Firma Rheinmetall hat etwas entwickelt, das quasi in den Bordstein eingelassen wird. Ich denke, solche Dinge kommen immer mehr. Wir sind aber immer noch am Anfang einer Transformation. Es ist noch, du bist jetzt ein Early Adopter, dann tatsächlich bist sehr früh damit vorausgegangen. Es muss sich einfach noch weiterentwickeln. Es ist immer noch ein Grund zur Verbesserung. Ich habe mal noch mal geschaut, auch im Vergleich zu Tankstellen.
Ja.
Also in Deutschland zum Beispiel gibt es 14.300 Tankstellen. Das bei einem Stand von 49 Millionen Fahrzeugen, das sage ich immer, selbst wenn ich sage, das sind 3 Zapfsäulen meinetwegen, aber ich komme trotzdem noch nicht auf die Sache. Es ist wirklich ein Umdenken nötig.
Absolut, dem muss ich entgegenhalten. Tankstelle, ich fahre hin, ich bin in 5 Minuten fertig und fahre wieder weg. Mit einer Ladestation im Moment nicht.
Auch das wird sich ändern. Ich glaube, wenn man mal zurückrechnet vor 20 Jahren oder sonst was, da gab es auch noch viele andere Dinge. Es ist wirklich... Ja, warum machen wir das Ganze? Es geht nun mal um den Klimaschutz. Und dann ist die Frage, ist man Klimaleugner oder nicht?
Bei E-Autos kommt aber jedenfalls wieder China ins Spiel. China ist der weltweit führende Produzent von E-Autos. Kommen wir in Europa überhaupt noch mit? Kommt Deutschland noch mit?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also wenn man gerade schaut, ich glaube, nach der Pandemie und dann 2022, 2023, als dann die Tore wieder aufgingen und man reisen konnte und viele dann endlich mal mit eigenen Augen sahen, was ihnen die Leute, die in China geblieben waren, immer erzählt haben, da ist dann doch sehr, sehr viel passiert. Dann kam auch etwas mehr, ich würde mal sagen, Schwung in den Markt und insofern... Ja, wir sind da auf jeden Fall gut dabei. Wenn man sich die neu gelaunchten Fahrzeuge anschaut, je nachdem natürlich von der Größe her. Also kleinere Fahrzeuge können schon locker 200 Kilometer Reichweite rein elektrisch fahren. Die Plug-in Hybrids sind da vielleicht nicht ganz so weit, aber dann sollte man sie auch wirklich als Plug-in Hybrids fahren und nicht nur als steuervergünstigtes Fahrzeug, was aber dann eigentlich schwerer ist wegen der Batterie. Ich denke da auf jeden Fall, also Ladeleistung ist besser. Wir haben einen anderen Ansatz, wir haben eine andere Fahrkultur und andere Nutzungsgruppen. Wir sind eben nicht so digital und die, ich sag mal, despektierlich Spielkinder, sondern sehr, sehr sachlich und neutral in dem, wie wir unsere Fahrzeuge hier in Europa, auch ob das Stellantis ist oder die deutschen Konzerne, designen. Da sind wir doch auch mit dabei. Auch was eben diese Assistenzsysteme angeht, das geht definitiv voran, auch im Bereich des L2++++ oder L3, also quasi, wie kann man automatisiert fahren, das geht doch alles voran.
Du hast noch ein Stichwort geliefert, Batterien. Wie sieht es denn da aus? Die meisten Batterien kommen aus China.
Ja, die Zellen kommen vorwiegend aus China. Es gibt auch natürlich Zelllieferungen aus Korea oder aus Japan. Aber es ist eben, dass China eben mit diesen neuen Richtlinien und Policies, die man eben zum Antrieb für diese neuen alternativen Antriebe vorangesetzt hat, sehr, sehr vertikal vorgegangen ist. Also es war nicht nur quasi, bitte baut hier ein Auto mit einem E-Antrieb, sondern es war eben auch eine Entwicklung innerhalb der Batterieentwicklung, die eben nun schon seit über 20 Jahren läuft und auch wieder subventioniert wird. Das ist natürlich schon ein Thema, aber man arbeitet hier eben dann auch zusammen. Zum Beispiel Volkswagen mit der PowerCo, die jetzt auch schon in Salzgitter tatsächlich die Batteriepacks fertigt, arbeitet mit Gotion zusammen. Das ist einer so der großen 4, 5 Batteriehersteller in China und alle anderen auch. Aber auch BMW oder Mercedes sind hier in der Forschung weiter voran, ob das jetzt mit CATL gemeinsam ist oder anderen, aber es geht voran.
Aber man braucht die Zusammenarbeit.
Hier ist dann tatsächlich doch Vorteil China, dass sie eben hier sehr früh darin eben auch investiert haben. Muss man schauen, wie es weitergeht. Wenn ich mir anschaue, dass ich hatte noch mir Zahlen angeschaut von 2024, dass eben selbst diese Batteriehersteller, die nun über 75% des Weltmarktes eigentlich liefern und beherrschen, immer noch an die 23 Millionen Euro Subventionen vom Staat bekommen. sag ich mir, wie lange soll das denn noch weitergehen? Und das ist eben die große Frage mit diesem neuen 15-5-Jahresplan, wo gewisse Dinge sich einfach ändern werden. Und natürlich China noch hier die Vorreiterrolle innehaben möchte, aber irgendwann wird auch hier das Ende von Geld sein.
Jetzt sind die neuen Autos, die auf den Markt kommen, extrem vernetzt. In Europa haben wir sehr strikten Datenschutz. Könnte das ein Vorteil sein für europäische Autos, dass ich einfach mehr Vertrauen habe in europäische Autos, weil ich weiß, dass meine Daten besser geschützt sind?
Ja, aber wenn diese chinesischen Fahrzeuge hier auf den Markt kommen, müssen sie ja auch quasi diesen Datengesetzen Folge leisten in der Homologation, also in der technischen Freigabe der Fahrzeuge. Das auf jeden Fall. Frage ist dann natürlich, vertraut man dem Ganzen? Auf der anderen Seite sage ich immer, also wenn man ein iPhone benutzt, dann landen die Daten auch alle in Amerika. Und wenn ich jetzt nichts gerade irgendwie mache, dann was soll's. Aber ja, natürlich, China hat nicht den Datenschutz, wie wir ihn haben. Man schützt Datensätze, persönliche Datensätze, dass sie eben auch nicht aus China heraus transferiert werden dürfen. Ich glaube, das ist ein Hindernis von 100.000 persönlichen Datensätzen. Was darüber hinausgeht, darf nicht ins Ausland transferiert werden. Aber das war es. Also innerhalb Chinas, ich würde mal ganz platt sagen, gibt es keinen Datenschutz.
Sind Europas, die europäischen Regulierungen ein Problem?
Ja und nein. Man sieht gerade, dass natürlich sowas wie der AI Act oder auch gewisse andere Dinge, ja, die Menschen schützen. Aber auf der anderen Seite jetzt gerade in der technischen Weiterentwicklung vielleicht auch eine gewisse Hürde darstellen, was man aber jetzt erst merkt. Zum Beispiel normalerweise jede technische Änderung am Fahrzeug muss eigentlich homologisiert werden, also freigegeben werden, dass sie eben straßentauglich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein OTR, ein Over-the-Air-Update habe mit der Software, wie es ja zum Beispiel Tesla auch schon sehr lange macht und alle anderen auch. Eigentlich müsste das immer wieder erstmal freigegeben werden. Aber da sieht man eben gerade, okay, was kann man machen, um das eben schneller eigentlich zu handhaben, wo jetzt zum Beispiel auch das Thema künstliche Intelligenz weitaus mehr Einzug finden wird in zum Beispiel einen schnelleren Prozess für Homologation. Insofern denke ich mal, muss hier zum Beispiel die EU auch oder auch die nationalen Regierungen müssen relativ schnell agieren, um eben hier dann tatsächlich den Konzernen nicht quasi den Anschluss verlieren zu lassen, dass sie daran schuld wären, also die EU daran schuld wäre. Aber ich glaube, das hat man gerade erkannt. Es gibt auch innerhalb der Kommission Arbeitskreise für Software Defined Vehicle, SDV, für die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Fahrzeug. Hier wird dann quasi mit Expertengruppen dann besprochen, was können wir tun, um eben kein Hindernis zu sein.
Wie weit sind wir in Europa vom Einsatz von selbstfahrenden Autos entfernt? Und woher kommen diese selbstfahrenden Autos, wenn sie kommen?
Also generell ist das eigentlich, ich wollte mal sagen, weniger ein technisches Problem als ein rechtliches Problem und ein Versicherungsproblem. Das Thema L2++, man kann also fahren und muss immer wieder nur in gewissen Abständen das Lenkrad anfassen zum Beispiel, das läuft schon. Das ist auch freigegeben und hier, wenn ein Unfall passiert, ist quasi die Schuld nicht beim Hersteller, sondern eben beim Nutzer.
Das ist mit Fahrer, es geht nicht ohne Fahrer.
Genau. L3 ist ja das Nächste, dass man für längere Zeit quasi die Hände vom Steuer nehmen kann, ist eigentlich auch technisch schon möglich von allen drei Konzernen, Stellantis gewiss auch, kenne mich nur mal bei den Deutschen ein bisschen besser aus. Aber hier ist eben die rechtliche Hürde. Wer ist schuld, wenn etwas passiert? Und die liegt momentan noch beim Hersteller. Und somit hat man das ganze Thema erstmal zurückgestellt. Diese Frage muss geklärt werden. Rein technisch sind quasi die Fahrzeuge, zum Beispiel jetzt auch, ich Name-Dropping, ne, so die neue S-Klasse, ist schon hergerichtet auf Level 4, 5, also tatsächlich Hands-off, Eyes-off, Auto fährt selbstständig, können angesetzt werden. Aber es ist einfach rechtlich nicht. Übrigens in China auch nicht.
Dasselbe gilt, nehme ich an, für fahrerlose Taxis?
Das gibt es auch schon. Es gibt jetzt quasi Testgebiete. Man hat das eben analog auch Chinas gemacht, dass man Testgebiete eingerichtet hat, dass auch die EU sagt, hier kann auch gerne wettbewerbsübergreifend gearbeitet werden, um natürlich also kein Monopol zu bilden, aber um schneller voranzukommen. Das war zum Beispiel im Automotive Package von letztem Jahr im März, dass eben hier unterstützt wird, dass die entsprechenden Hersteller oder auch Zulieferer gemeinsam arbeiten, um schneller zu gehen, dass man Testgebiete einrichtet. In China gibt es ungefähr 22 Testgebiete innerhalb von Städten, um das zu machen. Und das ist bei uns eigentlich ähnlich. In Hamburg wird schon etwas in der Art ausgerollt. Mercedes wird das jetzt wohl in diesem Jahr in London ausrollen. Warum in London, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es geht schon weiter. Aber wie gesagt, auch China hat hier durchaus noch Restriktionen, weil man eben weiß, es gibt noch einfach zu viele Unfälle. Und hier ist natürlich auch Amerika schon etwas weiter mit Waymo zum Beispiel oder auch mit WeRide, genau, an der Westküste. Ist dann auch immer eine Frage, na gut, die Amerikaner haben ein sehr, sehr kundenorientiertes Verbrauchergesetz. Hier ist auch schon einiges passiert. Ich glaube, wir sind hier in Europa einfach ein bisschen vorsichtiger und ich glaube, das auch im Schutz und im Sinne der Menschen. Der Verkehrsteilnehmer.
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf andere Länder, andere autoproduzierende Länder, Korea, Japan, die USA. Wie stehen die denn da im Moment?
Nun, Japan hat eigentlich das ganze Thema E-Mobilität, ich würde mal sagen, eher verschlafen als die Deutschen, denen man es ganz gerne vorwirft. Toyota war ja ein Vorreiter im Bereich der Plug-in-Hybride. Kommt jetzt, hat durchaus auch in Japan, in China tatsächlich schon mehr batterieelektrische Fahrzeuge verkauft als die Deutschen erstaunlicherweise. Aber insgesamt, also wenn man mal in Japan unterwegs ist, da findet man erst recht keine Ladesäule und auch keine Fahrzeuge hier in dem Stil. Also die hängen momentan so ein bisschen hinten dran. Toyota ist zwar immer noch der größte Produzent meines Wissens nach von Fahrzeugen generell, aber sie haben tatsächlich Probleme und auch quasi alle drei japanischen Hersteller, Nissan, Honda und Toyota, haben natürlich das gleiche Problem wie die anderen Ausländer in Amerika, dass hier der Markt nun mit Zöllen belegt ist. Und gerade die Japaner hatten einen sehr, sehr großen Marktanteil in USA, ob jetzt aus Mexiko herausgeliefert, aus Japan oder wo auch immer her, oder eben lokal gefertigt. Aber hier wird es natürlich auch schwierig. Auch der chinesische Markt sieht für diese Hersteller nicht mehr so gut aus. Also sie leiden eigentlich mehr als die Deutschen.
Wie sieht's aus in Korea?
Korea mit den Ioniq-Reihen gar nicht so schlecht. Aber wenn man sieht, mit sehr vielen Nachlässen auch oft verkauft in Europa. Und wenn ich mir anschaue, die Marktentwicklung quasi in Europa, würde ich mal sagen, haben die Chinesen zugunsten der Japaner und Koreaner eigentlich zugelegt. Also die kommen etwas ins Hintertreffen. Und die Chinesen etwas mehr nach vorne. Und ich sehe eigentlich auch eher, dass die Chinesen wahrscheinlich eher von den Japanern und Koreanern abhalten werden. USA, Ford und GM sind extrem auf den amerikanischen Markt konzentriert. Also ungefähr 75-80% ihres Absatzes ist rein Amerika. Und dann tatsächlich USA, ein bisschen noch Kanada. Und dann war es das eigentlich. GM in Deutschland, Europa eigentlich kaum noch wirklich dann vorhanden. Opel gehört ja nun auch schon lange nicht mehr zu GM. Die Fahrzeuge sind einfach nicht wirklich adäquat für den europäischen Markt. In China kann GM eigentlich nur über eine, ja, eigentlich mehr chinesische Marke, Wuling, eine sehr kleine, das ist sozusagen ein halber Smart, noch mithalten. Aber das ursprüngliche Joint Venture Shanghai GM, die Fahrzeuge, also das ist sehr wenig noch, was da noch verkauft wird. Man hat sich eben mehr analog der Trump-Vance-Organisation mehr auf die Verbrenner dann eben konzentriert. Ford versucht es noch ein bisschen, ist eben gerade im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, die ja in der Türkei gefertigt werden, hier noch auch in Europa sehr, sehr gut vertreten, hält sich hier einigermaßen. Man versucht es eben noch mit den einigen batterieelektrischen Fahrzeugen, mal recht, mal schlecht. Auch in China ist Ford nicht wirklich einer der großen Player. War es nie und ist es jetzt noch viel weniger. Also ich würde mal sagen, aktuell stehen eigentlich die Deutschen weltweit oder die deutschen Konzerne und auch Stellantis noch besser da als viele andere.
Und China.
Und die Chinesen natürlich. Aber wie gesagt, da ist jetzt die Frage, wo gehen wir hin mit einer Konsolidierung, ja, die auch vom Staat nicht nur quasi über den 15-5-Jahresplan sozusagen schon, sie wird nicht reingeschrieben, aber sie steht in anderen Papieren. Schon seit 2004 eigentlich, aber das haben sie auch nicht hinbekommen. Damals hieß es in 2004, von den 14 Konzernen, die wir jetzt haben, dürfen eigentlich, müssen wir unter 10 kommen. Das haben sie nicht hinbekommen. Wir sind eigentlich bei über 60 Herstellern, wenn nicht sogar 80. Aber es muss hier einfach auch konsolidiert werden. Es ist einfach zu viel. Diese Preiskämpfe, diese Involution, Nature, wie es auch in China heißt, sind einfach zu, ja, sind halt abschneiderisch. Und das ist sogar in einem Papier, was ich gerade gelesen habe, von der chinesischen, das ist sozusagen etwas wie der VDA für China, dass man tatsächlich diese Wortwahl hatte, dass eben gerade in den letzten 3 Monaten der Markt nicht einbricht, aber im Vergleich zum letzten Jahr wirklich geschrumpft ist. Es wird nicht über Nacht passieren, weil wohin mit den ganzen Angestellten?
Werfen wir am Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Wo siehst du denn die großen Trends der Zukunft? Wohin geht die Reise?
Definitiv Elektromobilität. Ja. Das wird mehr werden und wird auch weiter unterstützt werden. Außer vielleicht in den USA. Mal gucken.
Im Moment.
Im Moment, genau. Dann natürlich durchaus auch andere alternative Möglichkeiten.
Wie
zum Beispiel die Brennstoffzelle oder auch Wasserstoffdirekteinspritzung. Auch das steht ganz eindeutig im 15-5-Jahresplan als Energieträger, aber auch in der New Energy Vehicle Policy. Also ich nehme immer ganz gerne auch die chinesischen Vorgaben, um zu schauen, wo geht denn die Reise hin? Auch im Investitionskatalog für Potenzial für ausländisches Investment nach China hinein, kommt immer wieder Wasserstoff als Antrieb, Wasserstofftankstellen vor. Also China verabschiedet sich hier ganz und gar nicht davon, eher für Nutzfahrzeuge. Oder auch zum Beispiel Antriebe wie zum Beispiel über Methanol. Also definitiv alternative Antriebe. Das wird weitergehen, weil die fossilen Energieträger werden a weniger werden oder zu teuer in der Produktion. Dann natürlich die Anwendung von künstlicher Intelligenz in den Prozessen, entweder in den Entwicklungsprozessen, Produktionsprozessen, aber auch natürlich in der Kommunikation Kunde oder Fahrer, Fahrzeug. Das wird hier tatsächlich immer mehr werden und natürlich dann tatsächlich der Trend hin Richtung autonomes Fahren. Das dauert offensichtlich noch ein bisschen, bis dann die rechtlichen Vorgaben da sind, rein technisch kein Problem. Aber ich glaube, das sind die vier großen Bereiche, die uns weiter beschäftigen werden und tatsächlich auch Beschäftigung geben werden. Denn ja, in der Verbrennerbereich wird natürlich zurückgefahren werden. Es wird hier weniger Arbeitsplätze geben, aber dafür werden andere hochgefahren oder auch gerade der ganze Bereich IT, Informationstechnologie, der hier hochgefahren wird. Es wird neue Jobprofile geben.
Beatrix Keim, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die tollen Fragen.
Und danke Ihnen, liebes Publikum, fürs Dabeisein. Was denken Sie über dieses Thema? Teilen Sie Ihre Gedanken doch mit uns in den Kommentaren. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie gleich jetzt diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.